das Erste, was ich nachtragen muss, ist eine interessante Beobachtung von Professor Külling, beziehungsweise ich glaube, er hat sogar zitiert irgendwo von jemand anderem, aber über die Geschlechtsregister. Und zwar, wenn man die Geschlechtsregister von Adam bis zu Israel, wenn man alle Namen aufschreibt untereinander, also von Adam bis Israel, dann haben wir 22 Namen. Und wir glauben ja, dass die Geschlechtsregister lückenlos sind. Dann ist das schon was Besonderes, denn die Zahl 22 ist für die Hebräer deshalb wichtig, weil das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Und ihr wisst ja, dass die Hebräer, bei den Hebräern ist es so, dass ein Buchstabe auch einen Zahlenwert hat. Also zum Beispiel Aleph ist 1 und Bet ist 2 und Gimel, also G, ist 3 und so weiter, Dalet ist 4 und so weiter. Und dann geht es weiter bis 10, dann 20, 30, 40, 50, dann bis 100, dann 200, 300, 400. Ja. So hat also jeder Buchstabe einen Wert. Und wenn man nun diese Namen, die Namen von Adam bis Israel aufschreibt untereinander und jeweils den Buchstabenwert der einzelnen Namen daneben hinschreibt und dann, wenn man das dann zusammenzählt, dann kommt man auf die Zahl 7000. Und das ist ja schon sehr interessant. Es ist deshalb interessant, weil es nicht das einzige Zahlenspiel ist, das es in dem Genesis gibt. Es gibt ein Werk, ein Buch, das hier zitiert wird in dieser Schrift von einem gewissen Goldberg, das Zahlengebäude des Pentateuch. Und der findet viele, viele solche ganz interessanten Zahlen. Und die Zahl 7000 ist ja auch eine besondere Zahl, weil die Zahl 7, die kommt ja sehr oft in der Bibel vor als Zahl der Vollkommenheit und Fülle, mal die 1000. Das ist kein Zufall, meint auch dieser Professor Külling, der das geschrieben hat. Ich wollte das nur einfach euch sagen und ich würde natürlich sehr interessiert sein an diesem Buch von dem Pentateuch, den Zahlenspielen. Ich hoffe, dass ich das auch irgendwo noch kriege, aber ich habe das erst vor kurzem entdeckt, dieses Zitat. Also ich habe in den Psalmen gearbeitet und in den Psalmen ist es wunderbar, das heißt, ich habe nicht selber gearbeitet, ich habe wiederum etwas gelesen von anderen, die gearbeitet haben. Und habe selber schon auch was versucht herauszufinden. Aber auch bei den Psalmen ist es so, dass die Zahlen eine wichtige Rolle spielen. Denn die hebräische Dichtung ist anders als die deutsche Dichtung. Ja? Also im Hebräischen hat man keine Reime, wie wir bei einem Gedicht. Der Hebräer das Gedicht ist ganz anderer Art. Und im Hebräischen gibt es einen Anfangsreim, das heißt zum Beispiel, es gibt Psalmen, die beginnen mit A, B, C, D, E, F, G, da geht es, also das sind alphabetische Psalmen, jede Zeile ein besonderer Buchstabe oder jeder Vers ein Buchstabe oder jede Strophe ein Buchstabe, Psalm 119 ist bekannt, die ersten 8 Verse mit A, die zweiten 8 Verse mit B und so weiter. Und das ist die Schönheit der Poesie im Hebräischen. Und da gibt es auch viele Zahlenspiele. Die Hebräer, die haben ihre Freude daran und die Masoreten haben dann auch vieles herausgefunden von diesen, die Masoreten sind die Leute, die Vokale dazugesetzt haben zu den Konsonanten später in der nachchristlichen Zeit. Und die haben auch vieles herausgefunden in den Psalmen über die Zahlen. Und ich sage jetzt nur ein Beispiel. Ein sehr schönes Beispiel. Jeder Psalm hat ein Zentrum. Das heißt, jeder Psalm hat ein, wenn man die Wörter zählt oder wenn man die Verse zählt, es gibt immer ein Zentrum und das ist auch sehr charakteristisch für einen Psalm. Also meistens ist der wichtigste Vers im Zentrum des Psalms. Und dann nehmen wir Psalm 23 her. Der hat 55 Wörter und in der Mitte sind 3 Wörter. Das Zentrum besteht aus 3 Wörtern und die 3 Wörter heißen Du bist bei mir. Auf Deutsch sind es 4, aber auf Hebräisch sind es 3. Denn du bist bei mir. Also 5 im Deutschen und im Hebräischen 3. Ki ata imadi. Und das ist das Zentrum des Psalms, ist auch die zentrale Aussage, du bist bei mir. Und vorher sind 26 Wörter und nachher sind 26 Wörter. Und die Zahl 26 ist für den Hebräer eine sehr wichtige Zahl. Denn die Zahl 26 ist der Zahlenwert von Yahweh. Wir hatten es gestern aufgeschrieben. also Jahwe, J-H-W-H, oder? J-H-W-H. Das gibt insgesamt zusammen, wenn man das zusammenzählt, gibt das 26. Und genau die 26 Wörter sind vorne und 26 Wörter sind hinten. Und das Interessante in Psalm 23 ist, dass Jahwe nur zweimal vorkommt. Nämlich im ersten Vers und im letzten Vers. Sozusagen die 26 für den ersten Vers sind vorne, die 26 für den letzten Vers sind hinten. Und in der Mitte sind die drei Wörter, du bist, denn du bist bei mir. Das ist hebräische Poesie. Und so gibt es vieles in den Psalmen. Auch das Wort Kavod, Herrlichkeit, ist so ein Wort, das ganz besondere, wichtige Bedeutung hat. Kavod hat 23, den Wert, Zahlenwert 23. Und es gibt noch so andere Wörter. Und es gibt Leute, die haben sich die Mühe gemacht, das alles auszuzählen. Und ich habe im Internet eine Seite gefunden von einem Bruder aus Holland, der das veröffentlicht hat. Und es war eigentlich durch Zufall, dass ich das gefunden habe. Und es war eine große Freude. Dieser Mann heißt Labuschagne. Labuschagne ist ein entweder französisch oder holländischer Herkunft. Jedenfalls, dann merkt man, wie schön das Wort Gottes ist, auch in dieser Hinsicht, was die Zahlen betrifft und was die Komposition betrifft. Das wollte ich nur sagen jetzt zu den Geschlechtsregistern. Und ein zweiter Nachtrag, den ich machen wollte, ist, jetzt weiß ich mal, einer von den Brüdern hat mir noch einen Hinweis gegeben wegen den Bündnissen. Wir hatten gesprochen, der Abraham hat einen Bund geschlossen mit dem Aner und Eschkol, in Kapitel 14. Das ist nichts Besonderes, es gibt ja mehrmals solche Bündnisse, Isaak hat ein Bündnis geschlossen mit den Philistern, auch Abraham hat ein Bündnis geschlossen mit den Philistern, da ging es um Sicherheit, da ging es um Schutz voreinander und da ging es, und in dem Fall ging es auch natürlich um Schutz gegen diese Könige, die da Krieg geführt haben, und die einen hatten Interesse natürlich, um Beute zu machen oder sonstige Interessen, gegen diese anderen Könige zu kämpfen und die Sodomiter zu befreien. Also von daher, das soll uns nicht wundern, wenn Abraham ein Bündnis eingeht mit den Nachbarn, dort in Mamre. Nur das noch. Und dann sollte ich noch nachtragen, es war die Frage aufgekommen wegen Joktan. Ich habe gesagt, dass Joktan der Vater der Araber ist. Und dann war die Frage, ja, wie ist das denn mit Ismael? Es sind beide Linien, gehen irgendwie zu arabischen Stämmen offensichtlich. Jedenfalls die Moslems führen ihre Herkunft, Mohammed und so weiter, führen ihre Herkunft auf Ismael zurück. Aber ich möchte jetzt noch zitieren, ganz klar, von Kyle Delitzsch, er hat Folgendes geschrieben, ich möchte es vorlesen. Der Peleg hatte einen Bruder Joktan, das ist Kapitel 10, Vers 26, glaube ich. Ja, 10, Vers 26, dort heißt es, und Kyle Delitzsch kommentiert hier, der Bruder Joktan heißt bei den Arabern Kachtan und gilt als Stammvater aller urarabischen Stämme. Seine Söhne werden in Versen 26 bis 29 genannt, 13 Namen, von welchen einige sich in Gegenden und Ortschaften Arabiens nachweisbar erhalten haben, andere noch nicht entdeckt oder auch ganz erloschen sind. Nichts Sicheres ist bis jetzt ermittelt über diesen Almodad, Jerach, Dikter, Obal, Abimael und Jobab. Von den übrigen ist Shelef identisch mit Salif oder Sulaf. Und dann zitiert er irgendwelche Schriften, das ist jetzt nicht interessant für uns. Ein altarabischer Stamm und nach ihm eine Gegend von Jemen. Und das andere, dieser ja, das finde ich nicht. Doch, Shelef. Hazar Mavet ist das arabische Hazramaut im südöstlichen Arabien, im Indischen Meer, dessen Namen Chauhari von der Ungesundheit des Klimas herleitet. Und dann auch die anderen noch, Hadoram gibt es so einen? Ja, Hadoram, sind die Adramitai, dann zitiert er wieder etwas, an der Südküste Arabiens, und die Usal, gibt es da einen? Ja, Usal. Usal ist identisch mit, dann hat er einen arabischen Namen, den ich nicht lesen kann, ich kann nicht Arabisch, dem alten Namen von Sana'a, einer der bedeutendsten Städte Jemens. Also er versucht hier zu belegen mit arabischen, es geht hier noch weiter, will überall, zeigt hier auf, dass also das schon nachweisbar ist, dass Joktan der Vater der Araber ist. Und dann weiter unten sagt Delitzsch, dass Chavila nach 2518 die Grenze der Wohnsitze der Ismaeliten bildete. Das heißt also, wir haben dort auch in dieser Gegend die Ismaeliten anzusiedeln. Das heißt, wir haben mehrere verschiedene arabische Stämme, und die Ismaeliten sind auch, dort sind auch arabische Nachkommen, ganz klar. Nur das wollte ich dass es klar ist, also wir haben mehrere Linien. Wir haben einerseits Nachkommen Abrahams über Ismael, die in die arabische Halbinsel weisen, und wir haben andererseits Nachkommen Joktans, die auch dorthin weisen. So viel zu den Nachträgen. Sind da noch Ergänzungen oder Fragen? Dann gehen wir jetzt zurück zu Kapitel 17. Kapitel 16, der letzte Vers, glaube ich. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar ihm Ismael gebar. Als Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm Jahwe und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, oder El Shaddai. Das erste Mal in der Bibel, wo dieser Name vorkommt. El Shaddai kommt nicht nur hier vor, also im Gegensatz zu El Elyon. El Shaddai kommt sehr oft vor in der Bibel. Wir gerade schauen, wie oft. El Shaddai. El Shaddai. Ja, das kann ich jetzt hier nicht. Also jedenfalls in dem Buch Mose, ersten Buch Mose, kommt es fünfmal vor, im Buch Ruth kommt es zweimal vor, im Hiobs Buch kommt es etwa 12, 13 Mal vor, in den Psalmen, Psalm 68, der Allmächtige. Da ist es einfach Shaddai, Shaddai. Also es kommt doch häufiger vor. Dann aber nach dem Psalm, nachher kommt es nicht mehr vor. Scheint es so. Gut, also doch insgesamt kommt es wohl insgesamt mindestens 20 Mal vor. Aber jetzt genau als El Shaddai jedenfalls in der Genesis fünfmal. Und vor allem bei Jakob dann. Für Jakob ein wichtiger Name. Bei Jakob kommt es viermal. Hier, also Genesis 17, einmal. Und dann bei Jakob, in der Geschichte Jakobs, viermal. In Kapitel 28, 35, 43, 48. Immer bei Jakob. El Shaddai heißt Shaddai. Shaddai heißt, heißt gewaltig sein. Shaddat, gewaltig sein. Gott der Gewaltige, im Sinne von Mächtige, Gott der Mächtige. 13 Jahre hat Gott geschwiegen, wir erfahren gar nichts mehr, was in den 13 Jahren passiert ist. Jedenfalls nach 13 Jahren hier, als Abraham 99 Jahre alt war, erscheint Gott, Jahwe, dem Abraham, Und Abraham freute sich wahrscheinlich, dass der Ismael jetzt, dass jetzt endlich die Verheißung erfüllt ist in Ismael, und er freute sich über den und die ganze Hoffnung, und Abraham war auf Ismael gerichtet. Und da sprach der Allmächtige zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige, oder Gott der Mächtige, der gewaltige Gott. Und damit soll Abraham gezeigt werden: Ich allein bin imstande, die Verheißung zu vollbringen. Abraham, du kannst nicht, aber ich kann und ich werde. Ich werde, bei mir gibt es kein Unmöglich. Kapitel 18 werden wir das lesen. Sollte Jahwe etwas unmöglich sein? Kapitel 18, Vers 14. Gott hat die Macht, das, was er verheißen hat, auch zu tun. Das musste Abraham lernen. Und er hat es auch dann gelernt. Römer Kapitel 4, Vers 19 lesen wir. Römer 4, Vers 19 bis 21 lesen wir. Und nicht schwach im Glauben beachtete er nicht den eigenen, schon erstorbenen Leib. Er war etwa 100-jährig. Noch das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde innerlich kräftig im Glauben, gab Gott die Ehre und hatte volle Gewissheit, was er verheißen hat, ist er auch imstande zu tun. El Shaddai. El Shaddai. Was er verheißen hat, ist er auch imstande zu tun. Er ist Gott der Mächtige. Er ist mächtig, es zu tun. Gott wartet 13 Jahre, Gott sagt dem Abraham nichts. Abraham, es war ein falscher Weg, du hast dich getäuscht und so weiter, nichts. 13 Jahre Schweigen. Man fragt sich, wieso Gott so lange gewartet hat. Die Sarah wird ja jetzt inzwischen noch älter, sie ist 89 Jahre alt, Abraham 99 Jahre alt. Es soll klar und ersichtlich sein, was hier geschah, ist nur durch Gott, durch ein Wunder Gottes möglich. Gott, was sagt Gott zu ihm? Wandle vor mir, wandle vor meinem Angesicht, heißt es wörtlich. Wandle vor meinem Angesicht. Und sei fromm. Sei fromm heißt im Hebräischen Tamim, das bedeutet sei ganz, sei vollkommen, sei fromm, sei ganz ergeben. Sei ganz vollkommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Eine Haltung der Demütigung und der Ehrfurcht vor Gott mit dem Stirn. Normalerweise tut man das mit dem Stirn auf dem Boden, mit der Stirn auf den Boden. Fällt vor Gott nieder. Vers 4. Siehe, ich selbst habe meinen Bund mit dir und du wirst Vater einer Menge von Völkern werden. Und du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Abraham heißt hoher Vater, erhabener Vater. Du sollst Abraham heißen, das bedeutet Vater einer Menge. Vater einer Menge, Vater von vielen soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater einer Menge von Völkern gemacht. Namensänderung in der Bibel bedeutet neue Identität. Neue Identität. Du bist, was Gott dir sagt, dass du bist. Du bist, was Gott dir zusagt. Deine Identität heute ist gekennzeichnet von dem, was Gott dir in Zukunft geben wird. Du bist ein Vater einer Menge. Gott wird dir in Zukunft eine Menge geben, eine Menge von Völkern und von Menschen. Das ist jetzt deine neue Identität, bei uns auch. Sobald wir Christus angehören, sind wir Christen. Auf Griechisch Christianoi. Christusgehörige. Christusgehörige. Kommt dreimal in der Bibel vor.
Kann man hier einen Grund ausmachen, warum die Identität jetzt erst geändert wird? Weil ich meine, im Prinzip hat er ja die Übergabe seines Lebens schon vollzogen, also das wäre schon früher gewesen.
Richtig. Wahrscheinlich hängt es zusammen mit dem, mit der Schule, die er durchmachen musste, und auch die Schule, dass er Glauben lernen musste, dass er lernen musste, sich ganz auf Gott zu verlassen. Wiederum eine Frage, wo man natürlich nicht hundertprozentig beantworten kann, weil es in der Bibel nicht steht. Kann nur wieder Vermutungen äußern. Hat jemand sonst eine Vermutung? Warum erst hier die Namensänderung? Auch bei Sarah erst hier die Namensänderung übrigens. Auch da. Ganz unmittelbar bevor die Verheißung in Erfüllung geht, soll der Name geändert werden. Vielleicht ist das auch wichtig für Abraham selber.
Noch eine Bestätigung.
Ja, als Bestätigung. Ja, das Hebräische hat kein Darum hier. Luther hat Darum, aber das Hebräische hat kein Darum. Ja. Ja. Und dass das jetzt sozusagen als eine Bestätigung ist, für dass Gott jetzt seine Verheißung noch wahr machen wird. In dem Sinne. Und die Identität, weil er jetzt Vater des Glaubens, der Gläubigen, ein Glaubensvater wird.
17,11?
Ja. Ihr sollt euch beschneiden, ist das das?
Ja. In Adam hat er einen anderen Namen.
Wegen der Beschneidung?
Ja.
Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht.
Kann es sein, dass die Namensänderung jetzt erst ist, als eindeutiges Zeichen dafür, dass Gott mit der Menge, die aus Abraham hervorkommen würde, nicht Ismael meint, sondern Isaac. Genau deswegen, ja, nach der Geburt Ismaels sagt, dass er Abraham heißen
soll. Ja, das scheint mir sehr plausibel. Sehr. Ja. Gut, siehe, ich selbst habe meinen Bund mit dir und du wirst Vater einer Menge von Völkern werden und du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Ja, im Zusammenhang mit dieser konkreten Verheißung nochmal. Denn ich habe dich gemacht zum Vater einer Menge von Völkern, nämlich jetzt erst, wie die zwei Brüder auch gesagt haben. Gut. Die neue Identität durch das, was Gott zusagt. Auch wir haben eine Identität durch das, was Gott uns gibt, was unsere Zukunft ist, was wir durch den Glauben in Christus bekommen, durch Christus bekommen und sind. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Das ist schön, wie das Hebräische das sagt. Ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Im Hebräischen Me'od, Me'od. Me'od heißt sehr. Also einfach sehr, sehr fruchtbar machen. Nicht überaus, nicht gewaltig, sondern einfach sehr, sehr. Das gefällt mir so, wenn in der Bibel im Hebräischen was betont wird, steht oft einfach sehr, sehr. Nicht super und mega und giga und was weiß ich, cool, sondern sehr, sehr. Wir sollten uns das aneignen. Ich weiß, es gibt diese Gewaltsausdrücke und es gibt immer mehrere, aber die Bibel ist so schön. Und Gott gibt uns hier, wie wir etwas betonen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr fruchtbar machen. Und werde aus dir Völker werden lassen und auch Könige werden aus dir kommen. Ah, hier haben wir auch, mit einer Schwester habe ich gesprochen, wegen den Königen. Und wir hatten, ich hatte damals gesagt, Kapitel 18, es ist Kapitel 17. Ich weiß nicht mehr, wir hatten darüber geredet, dass das schon verheißen war, dass Könige aus den Ländern Abrahams kommen werden. Und hier und in Kapitel 35, schon zweimal wird es vorausgesagt, dass Könige kommen werden aus Israel. Könige. werden aus dir kommen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Generation zu Generation, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein Gott sei und der Gott deines Samens nach dir, deiner Nachkommenschaft. Also. Hier ist das zweite Mal dieses Wichtige, dass Gott der Gott eines Menschen wird. Wo haben wir das erste Mal das Sehen. Gehabt? Bei Sehen. Ja. Der Gott Sehen. Kapitel 11, Vers 26. Und hier der Gott Abrahams. Dass ich dein Gott sei und der Gott deines Samens, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wenn Gott mein Gott ist, habe ich alles. Ich habe gesagt 9,26. 1. Mose 9,26 und hier 1. Mose 17, Vers 7, diese beiden. Vers 8, und ich werde dir und deinen Samen nach dir das Land geben, in dem du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz, und ich werde ihr Gott sein. Wiederum, ihr Gott werde ich sein, ihr Gott, das ist das Höchste. Und Gott sprach zu Abraham, so halte nun meinen Bund, du und dein Same, nach dir von Generation zu Generation. Halte meinen Bund. Der Abraham bekommt das Land erst nach seinem Tode. Das heißt, seine Nachkommen bekommen erst das Land. Er selber bekommt es erst in der Auferstehung, wenn Abraham auferstehen wird. In seinen Nachkommen aber bekommt er das Land, also in seinem Samen bekommt er das Land. Und doch heißt es, ich werde dir das Land geben. Habt ihr das gemerkt? Vers 8. Das ist so eine Kleinigkeit, aber da möchte ich jetzt, dass wir das verstehen. Gott sagt, ich werde dir das Land geben, aber Abraham bekam es nicht. Wie kann Gott das sagen? Ich werde dir das Land geben, Abraham stirbt und bekommt sein ganzes Leben lang nicht das Land. Was er bekommt, ist die ganze Welt in der Auferstehung. Aber in seinem Samen bekommt auch Abraham das Land. Das heißt, dass die Bibel manchmal so spricht, dass es die Person an, meint aber die Nachkommen. Das haben wir öfters. Wenn zum Beispiel der Herr Jesus zu den Jüngern sagt, in Matthäus 24, sie werden euch verfolgen und dann wenn ihr stehen sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung an dem Ort, wo er nicht stehen soll und so weiter. Da haben die Jünger den Gräuel der Verwüstung gesehen? Haben die Jünger das gesehen? Die sind ja alle gestorben. Nein, sie haben nichts gesehen. Aber Gottes Volk, der Herr Jesus spricht die Jünger an und in den Jüngern spricht er das Volk, der Christen, die ganze Gemeinde spricht er an. Wenn er diese Jünger damals ansprach, dann meint er die ganze Gemeinde. Aha, es wird nur die letzte Generation der Gemeinde sein, die das sehen wird. Aber es wird die Gemeinde sein. Also gut, das ist die Art, wie die Bibel spricht. Man kann jemanden ansprechen und spricht in ihm eigentlich erst die spätere Generation an. Und hier sagt er, ich gebe dir das Land und in Wirklichkeit bekommt es erst der Samen. Er sagt dir und deinem Samen nach dir. Aber er sagt auch dir. In Wirklichkeit hat er es noch nicht bekommen. Aber in seinem Nachkommen hat er es sehr wohl bekommen. Dies ist mein Bund, Vers 10. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt. Mein Bund zwischen mir und euch. Und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden. Das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Das ist also jetzt das zweite Zeichen. Das erste Zeichen war der Noah-Bund. Da war der Regenbogen das Zeichen. Hier haben wir den Abraham-Bund. Das ist ein einseitiger Bund, aber das Bundeszeichen ist die Beschneidung. Das heißt, der Bund gilt für die Beschnittenen. Wir werden später dann lernen, dass nicht die Fleischbeschneidung das Wichtige ist, sondern die Herzensbeschneidung. Aber das ist jetzt zuerst einmal ist es hier die Beschneidung am Fleisch als Zeichen des Bundes. Nun, was ist der Sinn der Beschneidung? Einerseits, es ist also ein Bundeszeichen, aber es ist mehr noch, dieses Bundeszeichen hat ja einen Sinn, hat ja eine Bedeutung. Im Römerbrief lesen wir, es ist ja das Siegel der Glaubensgerechtigkeit, die er schon bekommen hat, in 1. Mose 15, Vers 6. Das Siegel der Glaubensgerechtigkeit, also als Bestätigung, dass er gerecht ist, hat Gott ihm jetzt ein Zeichen gegeben. Ich habe meinen Bund mit dir aufgerichtet und das ist jetzt das Zeichen, das Siegel, die Bestätigung. Und, aber da ist eine Botschaft dahinter. Die Botschaft heißt, natürlich nur symbolisch, schattenhaft dargestellt, symbolisch dargestellt, die Botschaft heißt, dein Fleisch muss weg. Fleisch ist das eigene, Fleisch ist die Natur, die Dynamik des irdischen Lebens. Fleisch ist die Dynamik des irdischen Lebens. Das heißt, eigene Kraft, eigene Weisheit, diesseits denken. Und ich hole mir meine Kraft und meine Weisheit aus dem Diesseitigen. Das ist Fleisch. Und der Abraham muss jetzt lernen, Fleisch weg. Und symbolisch wird das gerade an der Stelle vollzogen, wo es um die Nachkommenschaft geht. Wo es um die Zeugung der Samen geht. Die Zeugung der Nachkommen geht. Und sagt, nicht du, Abraham, nicht du, nicht deine Kraft und nicht deine Weisheit. Also es ist ein Typus vom Ablegen des Fleisches. Und damit ist gemeint nicht nur der Körper, es ist das Wesen, das diesseitige Dynamik, das die Kräfte des Diesseits und das Wesen des Diesseits, das sich verlassen auf das Diesseitige. Das ist Fleisch. Kolosser 2, Vers 11. Kolosser 2, Vers 11. Ist die Rede von den Gläubigen in Kolosse. Und von ihnen sagt der Apostel, Vers 10, ihr seid vollständig und erfüllt in ihm, in Christus, der das Haupt ist. Alles, aller Fürstentümer, oder alles, aller Erstrange und aller Autorität. In ihm, in dem Christus, in dem ihr auch beschnitten wurdet mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah, im Entfernen des Leibes der Sünden, des Fleisches, in der Beschneidung Christi. Schwieriger Satz. Im Entfernen des Leibes der Sünden, des Fleisches. Ich glaube, das ist hier, wir haben ja auch in Fußnote gesetzt, es kann auch sein, im Entfernen des Leibes der Sünden, nämlich des Fleisches. Die Operationsbasis der Sünden ist genau das Fleisch, die diesseitige Kraft, die Dynamik des Diesseits. Das ist die Operationsbasis, da wirkt das Sündliche, das eigene, das Ich, ja. Von Adam her. Und jetzt sagt er, weg damit. In Christus habt ihr das abgelegt. In Christus ist das abgeschnitten worden. Entfernt worden in Christus. Ihr wurdet ja mit Christus begraben. Ihr seid ja gestorben mit Christus. Vers 12. Ihr wurdet ja zusammen mit Jesus Christus beerdigt. Beerdigt und mit Christus gestorben und mit Christus begraben. In der Taufe. Die Taufe ist die Darstellung. Nicht in der Taufe sind wir nicht gestorben, steht nicht im Text. In der Taufe sind wir beerdigt. Die Beerdigung ist erst nachdem man gestorben ist und nicht damit man stirbt. Das ist normalerweise. Beerdigt man jemanden, nachdem er gestorben ist, nicht damit er stirbt. Es gibt ganz seltene Fälle, wo, ja. Aber normalerweise nicht. Ja. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben in der Taufe, das heißt, ihr seid vorher mit ihm gestorben. Ja? Mit ihm, indem ihr auch zusammen mit ihm, ich lese nochmal Vers 11, ihr wurdet auch beschnitten in Christus, indem ihr auch beschnitten wurdet. Vers 12, indem ihr auch zusammen mit ihm erweckt wurdet, auferweckt wurde, durch den Glauben an das Wirken Gottes, der ihn von den Toten auferweckte. Das heißt, wir sind mit Christus gestorben, wir haben das öffentlich dargestellt in der Taufe, wir sind in ihm auch zusammen mit ihm auferweckt worden, weil wir in Christus versetzt worden, sind wir mit auferweckt worden. Das ist juristische Sprache, juristische Sprache. Ich bin getötet, ich bin tot, ich lebe nicht mehr. Was das alte Wesen betrifft, was man juristisch gesehen, lebe ich nicht mehr, oder? Wenn jemand an meiner Stelle gestorben ist, dann bin ich juristisch gesehen gestorben. Das ist so. Wenn jemand an meiner Stelle gestorben ist, kann ich sagen, juristisch, rechtlich, bin ich gestorben, bin ich tot. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Mann im amerikanischen Bürgerkrieg, der sollte eingezogen werden zum Krieg gegen die Südstaaten, also Nordstaaten gegen die Südstaaten, und er konnte dann es gab dann gewisse Gründe, familiäre Gründe, ich weiß nicht mehr, welche Gründe es waren. Da hat man ihm dann erlaubt, er darf einen Ersatzmann schicken an die Front. Also nicht er, muss als Soldat einrücken, ein Ersatzmann kommt an die Front und der ist an seiner Stelle an der Front. Der Ersatzmann ging und fiel, ist gestorben. Dann kam die Einberufung, jetzt soll er kommen. Da sagt er, nein, ich bin tot. Man hat es geprüft und man hat festgestellt, er ist tot, er darf nicht. Rechtlich, juristisch, tot. Und genauso ist es mit Christus. Weil Christus für mich gestorben ist, am Kreuz, bin ich mit ihm gestorben, rechtlich, juristisch. Das ist, was Römer 6 ja auch sagt. Weil das so ist, weil das vor Gott rechtlich gilt, deshalb soll ich jetzt mich auch dementsprechend verhalten. Es ist eine Hilfe für uns, zu wissen, ich bin mit Christus gestorben. Rechtlich bin ich jetzt auf der anderen Seite. Und genauso ist es mit der Beschneidung. Jetzt bin ich in diesem Sinne beschnitten. Das Fleisch ist entfernt, sozusagen, das juristisch gesehen. Ich kann natürlich, auch wenn ich juristisch gesehen tot bin, kann ich immer noch an die Front gehen, oder? Leider gehe ich oft an die Front, oder? Sollte aber nicht. Ich sollte sagen, ich bin tot. Ich wandle manchmal nach dem Fleisch, obwohl ich nicht sollte. Weil ich bin ja gestorben. Man kann also sehr wohl nach dem Fleisch wandeln, obwohl man juristisch tot ist. Das ist das, was Paulus sagt in Kolosser und auch im Römerbrief. Also, Kolosser 2, Vers 11, indem ihr beschnitten wurdet mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah. Nämlich mit Christus. Und er erklärt es, ihr wurdet ja zusammen mit ihm begraben. In der Taufe, Vers 12. Und in Christus, indem ihr auch zusammen mit ihm auferweckt wurdet, durch den Glauben an das Wirken Gottes, der ihn von den Toten auferweckte. Ihr seid juristisch jetzt mit Christus am Leben. Und auch tatsächlich ist Christus in euer Leben eingezogen und ihr habt jetzt ein neues Leben. Vers 13, auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, machte er lebend, brachte er zum Leben, zusammen mit ihm, mit Christus. Und er hat uns nämlich alle Übertretungen vergeben. Und so weiter und so weiter. Kapitel 3 geht es dann weiter. Für wenn ihr also mit Christus auferweckt wurdet, suchet das, was droben ist. Jetzt kommt die Praxis, oder? Wenn das die rechtliche Stellung ist, dass ich auferweckt worden bin, jetzt kommt die Praxis. Dann such, was droben ist. Denn dort bist du, zu Hause, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und wie sieht das praktisch aus? Nun, Vers 5, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, alle und die Habsucht und so weiter. Das ist dann die Praxis, da muss ich jetzt was tun, was töten. Aber das ist die Praxis. Vorher redet er von der juristischen Stellung. Wir gehen zurück zu 1. Mose 17. Also die Beschneidung ist ein äußerst wichtiges Ereignis und die Botschaft der Beschneidung heißt, die Dynamik des Fleisches muss weg. Nicht mehr auf dich selber vertrauen und nicht mehr auf das, nicht mehr die eigene Gerechtigkeit aufrichten und nicht mehr mit eigenen Mitteln das erreichen wollen, was zu erreichen wäre, nämlich das Heil. Nein.
Bitte.
Darum ein neuer Name. Gut, ja, jetzt wird es uns klar. Schön langsam. Ja, es ist genau das. Neue Identität. Beschneidung. Danke. Jetzt verstehe ich erst den Gedanken, warum Sie verwiesen haben auf den Vers. Ja, bin auf der langen Leitung gesessen. Wegen der Beschneidung eine neue Identität. Genauso wie wir in Christus ja auch eine neue Identität haben durch die geistliche Beschneidung. Also, die Beschneidung ist ein Typus von der Art und Weise, wie man im Neuen Testament das Heil bekommt, oder? Und wie man im Neuen Testament lebt. Man bekommt das Heil nicht durch Dynamik des Fleisches, nicht durch irgendwelche fleischliche Werke, gar nicht. Man bekommt das Heil nur aus Gnaden. Gott handelt und wir handeln nicht. Von uns wird nur abgeschnitten. Und wie lebt man im Neuen Testament? Ebenso. So wie wir Christus aufgenommen haben, so sollen wir auch wandeln in ihm, nämlich aus dem Vertrauen heraus, aus seiner Kraft. Und wenn wir es nicht tun, dann erleben wir, dass wir Niederlagen haben im geistlichen, im praktischen Wandel. Jetzt sage ich noch etwas. Römer 7, gehen wir noch zu Römer 7, Vers 5. Römer 7, Vers 5. Und hier ist es wichtig, hier kann uns die Luther-Übersetzung nicht weiterhelfen, ich muss das jetzt sagen. Weil hier hat die Luther-Übersetzung nicht exakt übersetzt, sondern gibt es ein Durcheinander. Hier hilft uns Elberfelder oder Schlachter oder solche genaueren Übersetzungen. Römer 7, Vers 5. Und dann Römer 8. Also erst Römer 7, Vers 5. Als wir im Fleische waren, da stimmt Luther noch überein, ja, aber Römer 8 ist dann schwieriger. Als wir im Fleische waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden. Die Leidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Er spricht hier von einem Zustand, als wir im Fleische waren, oder? Das ist ganz klar der Zustand vorher, also vor der Bekehrung. Und wir beachten, es geht im Fleische waren. Das ist wir waren verwurzelt. Das war unser Lebenselement. Wir lebten in der Dynamik des Diesseits. Wir handelten wie automatisch nach dem Fleisch. Wir dachten, wie man im Diesseits denkt, und wir holten unsere Kräfte aus dem Diesseits und nirgendwo anders her. Jetzt müssen wir das nicht mehr, jetzt sind wir verwurzelt in Jesus Christus, der in uns wohnt. Jetzt haben wir eine neue Identität, jetzt sind wir nicht mehr im Fleisch. Und da steht in Römer 8, Römer 8, Vers 5. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, aber die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes aber Leben und Friede. Weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn es vermag das gar nicht. Die, die im Fleische sind, vermögen nicht Gott zu gefallen. Das ist vorher. Das sind im Fleische sein, ist ein Zustand vorher. Genau gleich wie Römer 7, Vers 5, so Römer 8, Vers 8, oder? Vorher waren wir im Fleisch. Das war unsere Identität. Da haben wir da waren wir verwurzelt. Da hatten wir unsere Dynamik da drinnen. Im Fleisch. Die vermögen nicht Gott zu gefallen. Das sind die Ungläubigen. Ihr aber, und jetzt kommt's. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch. Neue Identität. Christen sind nicht mehr im Fleisch. Das heißt, sie sind nicht mehr dort verwurzelt, sie haben nicht mehr dort ihr Lebenselement. Der Fisch hat sein Lebenselement im Wasser. Jetzt nicht mehr. Ihr habt jetzt ein neues Lebenselement und eine neue Dynamik in euch. Ihr seid nicht mehr im Fleisch. Hier spricht er also die Wiedergeborenen an. Ihr seid im Geist. Aha, das ist das neue Lebenselement. Das ist die neue Dynamik. Daher kommen die Kräfte jetzt und daher kommt die Weisheit und daher kommt alles, was wirklich Hilfe ist für mein geistliches Leben. Im Geist. Das ist wie der Fisch im Wasser. So sind wir im Geist. Neues Lebenselement. Da ist der Geist und wir sind in ihm drinnen. An anderer Stelle heißt es, wir sind in Christus. Das ist wesensmäßig nichts anderes. Wir sind im Geist, wir sind in Christus. Aber jetzt, unter einer Voraussetzung, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Paulus weiß nicht, ob alle wiedergeboren sind, an die er schreibt. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist dieser nicht sein Eigentum. Das heißt, wenn jemand Christi Geist nicht hat, ist er nicht wiedergeboren, also nicht Christ, gehört nicht Christus. Aber wenn Christus in euch ist, dann ist es anders. Dann ist der Leib zwar tot, wegen der Sünde, aber der Geist, das Leben, wegen der Richtigkeit. Also, vorher waren wir im Fleisch, jetzt sind wir im Geist. Das ist das neue Lebenselement. Vorher war ich im Fleisch und ich habe automatisch nach dem Fleisch gewandelt. Automatisch. Ich kann gar nicht anders, konnte gar nicht anders. Jetzt bin ich aber im Geist, in Christus, und jetzt könnte ich schon nach dem Fleisch noch wandeln. Obwohl ich nicht im Fleisch bin, kann ich noch im Fleisch wandeln. Beziehungsweise nach dem Fleisch wandeln. Das müsste man jetzt ist genauer so. Obwohl ich im Geist bin, kann ich noch nach dem Fleische wandeln. Das heißt, obwohl ich tot bin, juristisch, könnte ich noch an die Front gehen und dort Dienste verrichten. Aber ich bin der Natur des Fleisches nicht mehr unterworfen. Römer 8, Vers 12. Ich bin nicht mehr unterworfen. Ich bin nicht mehr Schuldner diesem Wesen, das diese Dynamik in dem Diesseits hat, diesem diesseitigen Kräften und Leben nach den diesseitigen Kräften. Bin ich nicht mehr schuldig. Vers 12. Dann sind wir also, Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleische zu wandeln und nach dem Fleische zu leben. Wir müssen nicht mehr nach dem Fleische leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriffe zu sterben. Das wäre fatal, oder wenn wir uns wieder an die Front begeben und so weiter. Wir sind tot. Wir brauchen nicht mehr. Wenn ihr aber durch den Geist, wir haben eine neue Dynamik. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Hier sind die Kräfte. Für das Leben nach der anderen neuen Identität. Wir sind ja im Geist und jetzt können wir, weil wir im Geist sind, können wir durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, die uns hinziehen wollen zu irgendwelchen sündigen Sachen. Können wir jetzt töten. Das heißt, ablegen. Und wenn wir das tun, werdet ihr leben. Das heißt, dann wird Leben wirksam, Christi Leben und so weiter, wird das neue Leben wirksam in der praktischen Hinsicht. Dann erleben wir auch Kraft, dann erleben wir auch göttliche Weisheit und dann werden wir von Gottes Geist geleitet. Denn so viele von Gottes Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes und so weiter und so weiter. Also ich habe bewusst das jetzt ein bisschen einen Exkurs gemacht, einen Ausflug gemacht, damit wir verstehen, dieses wichtige Wesen der Beschneidung und dass jetzt eine neue Identität vorhanden ist. Also durch unsere Beschneidung mit Christus sind wir eine neue, haben wir eine neue Identität. Wir sind begraben, wir sind gestorben, wir sind auferweckt durch den Glauben. Haben den Fleischesleib ausgezogen, sozusagen. Die alte Identität ausgezogen. Früher setzten wir unser Vertrauen auf das Fleisch, und jetzt brauchen wir das nicht mehr tun. Wir könnten noch, aber wir brauchen das nicht mehr tun. Gut, Fragen oder Ergänzungen dazu?
Ja. Die Frage ist, Sie haben das jetzt mit der Lösung der 6, die Beschneidung auch verglichen mit der Taufe.
Ja.
Und der Taufe, kann man das immer machen?
Nein, ich habe eigentlich nur, ich habe das Kolosser 2, dort ist ja die Taufe erwähnt.
Ja, und die Lösung der 6
auch. Ja, richtig.
Da ist ja das Problem, dass zum Beispiel die Beschneidung war ja eigentlich von der Kinder.
Ja. Naja, durch die Beschneidung wird man Glied am Volk Gottes, Mitglied des Volkes Gottes. Wie ist es im Neuen Testament? Eigentlich wird man Glied des Volkes Gottes durch die Geburt. Aber wenn jetzt das männliche Kind geboren ist, soll es gleich nach der Geburt, sobald der ideale Zeitpunkt ist, 8 Tage nach der Geburt, soll es beschnitten werden. Das gehört dazu. Wenn er nicht beschnitten wird, ist gefährlich. Siehe Mose, der wurde nicht gleich beschnitten. Moses Kinder, die wurden nicht gleich beschnitten. Aber jetzt die Analogie zum Neuen Testament. Neue Geburt, oder? Neue Geburt. Und dadurch Mitglied zum neuen Volk Gottes. Also nicht Babys, sondern...
Ja. Bitte? Kindertaufe.
Ja, das ist der Fehlschluss. Großer Fehlschluss, weil man meint, weil man denkt noch von einer Volkskirche und dann sind Babys da und dann denkt man alttestamentlich, ja, die Babys, die mussten beschnitten werden, unsere Babys müssen getauft werden. Falsch. Sie sind ja noch nicht geboren. Wiedergeboren. Ja. Ins Volk Gottes. Ja, sind da zu diesem Komplex noch Ergänzungen vielleicht? Ja. Also Vers 12, jeder Männliche von euch in jeder Generation soll bei euch beschnitten werden, wenn er 8 Tage alt ist, sei er im Haus geboren oder von irgendwelchen Fremden gekauft, die nicht von deinem Samen sind, beschnitten werden soll dein hausgeborener Knecht und der gekauft ist. Und mein Bund soll an eurem Fleische ein ewiger Bund sein. Also nicht nur die Geborenen, sondern auch die gekauften, die Knechte. Die gekauften Knechte. Oder einfach hausgeborenen oder gekauften Knechte.
Die gehören doch eigentlich nicht zu Israel dazu.
Die gehören nicht zu Israel dazu. Auch Ismael gehört nicht zu Israel dazu. Und Ismael wurde auch beschnitten. Oder? Also sind hier mehr, die beschnitten werden. Frage ist, warum? Warum werden wir die Ismael beschnitten und warum werden die Knechte beschnitten? Im Haus. Weil scheinbar der Bund Gottes mit dem ganzen Haus Abrahams geschlossen ist, nicht nur mit Isaak, Abraham und Isaak. Offensichtlich ist der Bund Gottes mit Abraham, also für alle für das ganze Haus, und in dem Sinn ist dann natürlich auch Ismael und die Völker Ismaels sind auch ein Teil der Erfüllung der Verheißung. Viele Völker werden aus dir kommen und Könige und so weiter werden auch aus dir kommen. Also auch die gehören dazu. Das lesen wir ja jetzt gerade nachher, wo es dann heißt, was ist mit Ismael? Dann sagt er auch, für Ismael habe ich dich erhört. Ja, also die, ich glaube schon noch, ja. Ja, ich glaube, die beschneiden. Soviel ich weiß, beschneiden die schon. Also jedenfalls die Moslem, die ich kennengelernt habe, die haben gesagt, sie werden beschnitten. Mit 12 Jahren, glaube ich, etwa. Natürlich, warum? Weil der Ismael auch etwa 12 Jahre alt war. Beschnitten soll werden. Dann Vers 14. Wenn jetzt jemand nicht beschnitten wird, dann muss er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Ausgerottet. Das ist die einzige Bedingung, oder? Man muss eintreten in den Bund und das tut man durch die Beschneidung. Das ist das ist die einzige Bedingung.
Eigentlich ist diese Aufforderung ja irgendwie nicht nach, weil man kann der ja gar nicht nachkommen, weil der Vater ja den Sohn befreit. Das heißt, man kann ja nicht selbst dafür verantwortlich sein, nicht beschnitten worden zu sein.
Ja, also die Väter sind schuldig.
Die Väter
sind
schuldig.
Ja. War es nicht auch so, dass deshalb Mose im Lebensgefahr stand? Gott hat Mose angegriffen, weil seine Kinder nicht beschnitten hat. Interessant. Vers 15, Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Hier ist der Unterschied sehr gering. Sarai, die Fürstliche, Sarah, die Fürstin. Das ist fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Es ist eigentlich nur ein H hinzugefügt im Hebräischen. Sarai, die Edle, die Fürstliche, die Adelige, und Sarah, die Fürstin. Vers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Und er sprach in seinem Herzen, soll mir, einem 100-Jährigen, ein Kind geboren werden? Und soll Sarah als 90-Jährige gebären? Gott tadelt ihn nicht für dieses Lachen, interessanterweise. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Er hat seine ganze Hoffnung auf Ismael gesetzt. Er dachte, Ismael ist jetzt doch der Sohn der Verheißung, oder? Gott sagt, oh nein. Fürwahr, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Jetzt wird sogar der Name schon genannt. Und es wird ganz klar, die Frau Sarah soll ihn gebären. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bunde für seinen Samen nach ihm. Yitzhak, er lacht oder man lacht. Beides so oder so. Er lacht oder man lacht. Yitzhak. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Hause geboren und alle, die gekauft waren und alles, was männlich war in seinem Hause und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an eben diesem Tage, wie Gott ihm gesagt hatte. Abraham ist schnell im Gehorchen. Sehr schnell. Sofort. Ich denke, wir können hier Pause machen. Kapitel 17 ist zu Ende. Oder hast du noch Fragen zu Kapitel 17 oder Ergänzungen?